Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir haben die Lesung gerade gehört für unser zweites Bibelwochenthema und das ist erst der Anfang, Gut und Böse. Diese Geschichte aus 1. Mose 3, die ist ja eigentlich jedem, der noch über einen Rest mitteleuropäischer Kulturbildung verfügt, ziemlich gut bekannt. Adam und Eva, der Baum in der Mitte des Paradieses, die Schlange, der Biss in den Apfel und dann ja, die Folgen. Diese Geschichte ist eigentlich bekannt, aber die Folgen, die diese Geschichte oder dieses Ereignis hat für unsere Menschheit, die sind erstaunlich vielen Menschen nicht bewusst. Denen, die den christlichen Glauben als Hintergrund nicht haben, sowieso nicht, aber auch vielen Christen nicht. Nämlich, dass unsere Welt seitdem eine gefallene Welt ist, dass Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurde und wir deswegen seit dem Sündenfall nicht mehr im Paradies leben. Hier steht, ich habe auch was Neues entdeckt. Aus meiner Christenlehre hatte ich immer die Vorstellung, das Paradies hat ein Tor und vor dem Tor steht jetzt ein Engel mit dem flammenden Schwert. Steht aber nicht hier, sondern da steht, er ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim. Das ist also eine Mehrzahl. Eine ganze Armee von Engeln lagerte dort und offenbar nicht bloß vor einem fiktiven Tor, von dem keine Rede ist, sondern die ganze Grenze des Paradieses wurde gesichert mit Cherubim und das flammende, blitzende Schwert, das übersetzt der israelisch-jüdische Alttestamenter Tor Sinai mit das Schwert der kreisenden Flamme. Und da sind wir irgendwie im Fantasy-Bereich, wo so ein flammendes Schwert kreist, ohne dass jemand dabei ist und jeden abhält, der dort die Grenze übertreten möchte. Wir sind nicht mehr im Paradies und können auch nicht dahin zurück. Und das hat Folgen für uns. Ich habe 5 Folgen aus dieser Geschichte rausgefunden. Die erste Folge, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahrt, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weib vor den Augen, vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Die erste Folge der Sünde ist die Scham und demzufolge das Verstecken und Bedecken, Rausreden und Abschieben. Das ist ja so ein typisch menschlich, das kennen wir ja alle, ne? Warum hast du es getan? Und meine Frau hat das gesagt, soll ich machen. Und die Frau hat gesagt, die Schlange, also ich, das kam in der Werbung und das habe ich dann einfach mal probiert. Und dieses alleine schon sich zu bedecken, dass die Scham zu uns Menschen gehört, das ist ja, hat ja auch was Gutes, aber es ist eben auch was Unnatürliches. Und dass wir selbst, dass sie sich selbst vor Gott verstecken und dass auch die wahren Gründe eben nicht genannt werden, sondern es wird immer etwas anderes vorgeschoben, weil man sich schämt, die Wahrheit offenzulegen, weil man sich schämt, die Sache so darzustellen, wie sie ist, weil man sich manchmal sogar vor sich selbst schämt, sich die Wahrheit einzugestehen. Die erste Folge ist die Scham und demzufolge das Bedecken und Verstecken und Abschieben und Rausreden. Die zweite Folge, da sprach Gott der Herr, weil du, also zur Schlange sagt er, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihnen die Ferse stechen. Die zweite Folge ist Feindschaft. Feindschaft hier zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Tier. Selbst es gibt ja Menschen, die die Tiere so lieben, dass sie vollständig auf tierische Produkte verzichten in ihrer Ernährung, ist ja auch gut. Merkwürdig bloß, wenn dieselben Menschen dann Panik machen, wenn eine Spinne in ihrem Zimmer ist. Also Frieden mit der Natur ist trotzdem nicht, sondern diese Feindschaft, Angst, gegenseitige Angst, die Tiere werden ja wahrscheinlich mehr Angst vor uns haben, als wir vor ihnen, und auch, dass man sich zerstört, dass man sich gegenseitig zerstört, auch die Tiere zerstören uns, wenn wir Bakterien und Viren mit als Teil der Tierwelt betrachten, die Natur zerstört auch uns, aber wir zerstören eben auch ganz massiv die Natur, da ist eine Feindschaft. Und sie zieht sich hin bis zur Feindschaft zwischen Menschen, die auch nicht aus der Welt herauszubringen ist. Wenn jetzt gerade bei der Wahl aufgerufen wird zu Versöhnung und Zusammenhalt, dann meinen Leute sehr Unterschiedliches damit. Die einen meinen, wir halten zusammen gegen die anderen, und die anderen meinen, wir halten mit den anderen zusammen gegen die. Aber dass wirklich alle zusammenhalten, davon ist man ja weit entfernt. Feindschaft zwischen Völkern, aber auch einfach zwischen Nachbarn, zwischen Menschen, die unterschiedliche Interessen haben, die einfach verschieden sind, Feindschaft bis hinein in die Familien. Wir werden dann nächste Woche beim vierten Kapitel nochmal das Thema Feindschaft zwischen Menschen und Gewalt noch konkreter betrachten. Die dritte Folge, also wenn hier immer Weib steht, das ist nicht abwertend gemeint, sondern es ist eine alte Bibelübersetzung, die mir hier freundlicherweise gerade in die Hand gedrückt wurde. In neuen würde dann sicher Frau stehen. Das war im vorigen Jahrhundert nicht abwertend, sondern war einfach der Begriff für Frau. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. Achso, nicht so weit, war ich jetzt wieder zu weit. Also es geht um die Schmerzen in der Beziehung. Es geht los bei der Geburt. Kein Mensch mit Liebe und Sehnsucht erwartet, kommt ohne Schmerzen zur Welt. Die Mutter hat furchtbare Schmerzen und muss auch ihrem Kind vermutlich Schmerzen zufügen. Eine Bedrängnis, eine Enge, mit der es nicht rechnen konnte. Und dann geht es ja weiter. Schmerzen in der Beziehung, Eltern sind dazu bestimmt, ihre Kinder loszulassen, dass sie in die weite Welt ziehen, und versuchen selbst manche Omas sich noch mit WhatsApp anzufreunden und den Kontakt zu halten, aber die Kinder sind trotzdem weg und sie kommen selten. Und wenn man Glück hat, dass sie in der Nähe wohnen, muss man umso mehr aufpassen, dass man trotzdem das Weggegangensein akzeptiert und zulässt. Und die Schmerzen natürlich in der Beziehung, in der Ehe oder in der Liebe zwischen den Partnern, die ja mit so viel auch Bitterkeit und Enttäuschung und nicht erfüllten Wünschen verbunden sind und Vorstellungen, die sich nicht verwirklicht haben, und den damit verbundenen Enttäuschungen, Schmerzen, vielleicht sogar Bitterkeit, die in Beziehungen immer wieder eine Rolle spielen und immer wieder nach oben kommen oder vielleicht sogar bleibend die Beziehung bestimmen. Auch dass Menschen in einer Familie, in einer Ehe sich einsam empfinden. Sagen, ich habe niemanden, ich habe keinen Menschen, obwohl sie verheiratet sind und Kinder haben oder mit den Schwiegereltern im Haus wohnen. Ja, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Das wird sicherlich auch umgekehrt mitunter zutreffen. Wie viel hatten wir Folgen? Und die nächste, die vierte kommt jetzt. Zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Also die Mühe der Arbeit, die uns manchmal auffrisst, erschöpft, stresst, anstrengt, die einem manchmal sinnlos erscheint. Nicht jeder hat das Glück, einen Beruf auszuüben, der ihm Freude macht, wo er sagt, das ist das, was ich immer machen wollte. Und selbst dann enthält er viele Komponenten, die man eben nicht gern macht. Oder man macht das, was man zwar gern macht, aber man hat keine Freude dran, weil es zu viel ist, weil zu viel erwartet wird, weil man zu viel reingepackt hat, weil andere einen unter Druck setzen. Und dass man sich bei der Arbeit verschleißt, dass man das Rentenalter erreicht mit Mühe und Not und dann, wenn man anfangen will, das Leben zu genießen, dann stellen sich die Krankheiten ein und die Beschwerden und die, ja, und dann schrumpft die Zeit sehr schnell zusammen. Die Mühe und auch die Vergeblichkeit, dass man manchmal denkt, was hast du eigentlich geschaffen? Was ist geblieben von dem, was du gemacht hast? Was ist gescheitert? Wo hast du dich vergeblich abgeplagt? Wo hast du hart gearbeitet und hast so wenig Rente und andere, die haben keinen Finger krumm gemacht und schwimmen im Geld? All das gehört zu unserem Leben dazu, zu den Folgen des Sündenfalls, dass wir uns plagen, dass uns Dornen und Disteln auf dem Acker wachsen. Das könnte ja so einfach sein. Man sät Getreide und das wächst und im Herbst kommt oder im Sommer kommt, man erntet das. Aber stattdessen gibt es Schädlinge, gibt es Unkraut, gibt es fehlende Feuchtigkeit oder zu viel Feuchtigkeit. Irgendwas passt immer nicht. Und so ist es auch in anderen Berufen ganz genauso. Und die fünfte Folge des Sündenfalls, von denen, die hier aufgezählt sind: Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Am Ende steht der Tod. Und der Tod stellt eigentlich alle unsere Bemühungen in Frage. Wofür baue ich mir das schöne Haus? Klar, ich genieße es ein paar Jahre, aber es ist eben nicht für die Ewigkeit. Es ist für diese paar Jahre und dann kommt der Tod. Ich kümmere mich, manche haben Berufe, wo sie versuchen oder daran mitarbeiten, die Welt zu verändern, aber man schafft die Dinge nicht an einen Punkt zu bringen, wo man zufrieden ist. Dann kommt die Rente, dann kommt der Tod und dann ist das alles vorbei. Ich habe zurzeit einen sehr spannenden Roman gelesen, ich weiß nicht, ob der in der Bibliothek vorliegt, von dem französischen Schriftsteller Jules Beck. Da wird hier nicht so beworben, aber da ist in Frankreich sehr prominent. Ein dicker Wälzer und da fängt an mit einer richtigen Agenten-Thriller, dass irgendwelche Verbrecher im Internet Dinge posten, wo alle rätseln, wie haben die das gemacht, wie geht das technisch und was wollen die Leute eigentlich? Ein großes Rätsel für die Ermittler, für den Geheimdienst, für die Politik. Und die Hauptperson ist eben Berater von einem Minister, der jetzt auf dem Weg ist, Premierminister zu werden. Es ist über den Wahlkampf die Rede und immer wieder kommen neue Informationen über diese Geheimgruppe und die sind nicht rechts, die sind nicht links, die sind nicht islamistisch. Was wollen die eigentlich? Dann gibt es wirklich ein richtiges Attentat, was die schreckliches Terrorattentat. Und dann fällt der Vater der Hauptperson ins Koma. Und plötzlich treten die politischen Dinge total in den Hintergrund. Und man erfährt immer noch mal am Rande was, aber eigentlich muss er sich mehr um seinen Vater kümmern. Und dann bekommt er selber einen ganz schlimmen und schnell wachsenden Krebs. Und dann ist er völlig raus aus der politischen Sache. Es geht nur noch um seine Krankheit und um sein langsames Sterben oder sein schnelles Sterben. Aber und Entscheidungen, was mache ich? Hat es überhaupt Sinn, noch irgendwas zu machen? Und am Ende spielen die politischen Dinge gar keine Rolle mehr. Wir erfahren als Leser nicht, was war eigentlich mit den Attentaten? Wer war die Gruppe? Was wollten die? Das ist völlig, also wie im richtigen Leben, das spielt keine Rolle mehr, weil der Mensch sich jetzt auf seinen Tod vorbereiten muss und alles andere tritt in den Hintergrund. Das finde ich schon sehr mutig für einen Schriftsteller, den Leser so vor den Kopf zu stoßen. Aber genau so ist das Leben. Am Ende sind diese ganzen Bemühungen auch um die Rettung der Welt Makulatur, weil ich muss bloß noch sehen, wie ich irgendwie halbwegs mit einem erträglichen Tod dann aus dieser Welt rauskomme. Das ist die fünfte Folge des Sündenfalls, der Fluch, der über unserer gefallenen Welt liegt. Dass am Ende der Tod da ist und alles, man will nicht sagen sinnlos macht, aber doch alles relativiert und auf die zweite Stelle rückt, was unser Leben so bestimmt hat. Und wo wir dachten, dafür muss ich mich engagieren und das bringt es jetzt. Nun könnte diese Einsicht, unsere Welt ist nun mal gefallen und die ist nun mal verdorben und da ist alles schlimm und das können wir nicht wieder gut machen, könnte dazu führen, dass man sagt, ja, dann machen wir eben nichts, hat ja alles keinen Zweck. Und es gibt Religionen, die zumindest weitgehend in die Richtung tendieren. Der Islam hat so eine große Ergebenheit, Allah ist groß und da können wir jetzt nichts dagegen tun. Der Hinduismus ist ganz stark geprägt und auch der Buddhismus zelebriert ja dieses lass es sich nicht anfechten, alles Böse kommt nur, oder aller Stress und alles Leid kommt ja nur vom Wollen, wenn ich was will. Wenn ich aber nichts will, habe ich meinen Frieden. Und Auch im christlichen Glauben gibt es Tendenzen, das nennt man den Quietismus, die sagen, lass den Herrn machen und kümmere dich ums Beten und um Gottes Wort. An der Welt kannst du sowieso nichts ändern. Das ist nicht die Auffassung der Bibel, denn den Auftrag, den Gott bei der Schöpfung gegeben hat, im ersten Kapitel, der gilt weiterhin. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie, über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und auch im zweiten Kapitel sagt Gott dem Menschen, als er ihn auf den Acker setzt, dass er ihn bebauen und bewahren soll. Also in beiden Kapiteln vorm Sündenfall ein klarer Auftrag, dass wir Verantwortung haben für diese Welt und dass wir sie verändern sollen und dürfen und auch können. Aber dem gegenüber steht nach dem Sündenfall auch diese Sinnlosigkeit in der Arbeit. Und das ist genau dieser Weg gegenüber den Ideologien, die die Bibel ignorieren und die Realität der Welt ignorieren und sagen, wir werden das Himmelreich, wir werden das Paradies auf Erden wieder schaffen. Dem gegenüber sagt die Bibel, sagt Menschen, sagt der christliche Glaube und auch eigentlich der jüdische, wir haben den Auftrag, an der Welt zu arbeiten. Wir haben den Auftrag, Dinge zu verbessern und zu verändern und Probleme zu beheben und das Recht anzupassen und die Armen zu schützen und was alles dazu kommt, immer wieder daran zu arbeiten. Aber wir werden die Welt nicht gut machen und wir werden diese Folgen des Sündenfalls, die gefallene Welt, nicht aufheben und rückgängig machen. Wir werden das Paradies auf Erden nicht erreichen. In so einer Sprüchesammlung von Arno Backhaus steht der Satz, wer das Paradies auf Erden sucht, hat in Geografie nicht aufgepasst. Und ich würde hinzusetzen, er hat auch in Religion nicht aufgepasst. Das Paradies auf Erden werden wir nicht schaffen, können wir nicht schaffen, weil wir nicht die Leute dazu sind, weil wir Sünder sind und alles, was wir anpacken, ist mit Sünde kontaminiert. Und auf der anderen Seite, weil unser Leben kurz ist und die Dinge, die verändert werden müssten, bräuchten ein 1000 Jahre langes Leben, um die wirklich zu Ende zu bringen und zu verankern. Und das haben wir nicht. Und deswegen ist unser Auftrag, etwas zu tun, etwas zu verbessern, aber in dem Bewusstsein, wir machen nicht alles gut. Ich habe meine Schüler lernen lassen in Religion in der 9. Klasse, 8. Klasse zum Thema Gerechtigkeit, warum Gerechtigkeit auf der Welt nicht möglich ist. Ich weiß nicht, ob jemand von denen noch weiß, ist glaube ich niemand hier jetzt. Sollten Sie mir runterbeten können, warum es keine Gerechtigkeit geben kann. Erstens, hoffentlich kriege ich selber noch zusammen, weil unsere Welt viel zu komplex ist. Es kann, man kann nicht an allen Enden, das ist wie wenn man irgendwie, wer schon mal einen Autoreifen selber wieder aufgezogen hat, hier ist er drüben drin, springt er auf der anderen Seite raus. Die Welt ist noch komplexer und noch schwieriger. Die Welt ist zu komplex, um alle Dinge in Ordnung zu bringen. Wenn du hier was verbesserst, springt auf der anderen Seite wieder was raus. Das Zweite ist, die Voraussetzungen dafür sind in dieser Welt gar nicht da. Wie will ich einem Menschen, der querschnittsgelähmt ist vom Hals abwärts, wie will ich dem Gerechtigkeit schaffen gegenüber den Gesunden? Das geht überhaupt nicht. Das ist nicht möglich. Ich kann Dinge ausgleichen, ich kann versuchen, ihn mit hineinzunehmen in die Dinge, die möglich sind. Aber er wird nun mal nicht sprinten können oder vom Fünfer springen können mit den anderen, vermutlich. Also ich will mich bemühen, ihn einzubeziehen und ihm alle Möglichkeiten zu bieten, aber Gerechtigkeit ist überhaupt nicht möglich angesichts dieser Voraussetzungen. Es ist immer ungerecht für ihn. Und das Dritte ist, es hat niemand die Position, um Recht und Unrecht und Ausgleich abzuwägen. Alle die Leute, die über die Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit in Deutschland schreien, die haben Gründe und Argumente, aber sie übersehen völlig, was anderswo auf der Welt los ist. Und wie gut es selbst den Ärmsten in Deutschland geht, das ist keine Entschuldigung und die Ärmsten werden sich bedanken für diese Einschätzung von mir. Aber wenn man den Weltmaßstab sieht und die Not von Menschen in anderen Teilen der Welt, dann bekommt das alles schon wieder ein anderes Gewicht. Wer will das alles überschauen und sagen, so ist es gerecht und so muss es gemacht werden? Und deswegen, wir können die Welt nicht in Ordnung bringen, wir können hier und da was ändern. Man könnte jetzt nochmal die ganzen 5 Folgen durchgehen und bei jeder zeigen, wie Menschen auch etwas verändert haben und es doch am Ende manchmal eine Kehrseite hat oder eben doch nicht alles in Ordnung bringt. Denken wir an, ich fasse ein sehr heißes Eisen an, an die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Man muss ja sagen, juristisch gesehen ist die in Deutschland erreicht. Und da sind wir weiter als der größte Teil der Welt. Und doch bleibt Ungerechtigkeit, indem Männer und Frauen ungleich behandelt werden, indem sie aber auch durch die Aufgaben der Familie unterschiedliche Möglichkeiten haben, wo Arbeitgeber tatsächlich entscheiden und sagen, hier möchte ich jetzt niemanden haben, der in den nächsten 5 Jahren ausfällt, wegen einer Schwangerschaft und so weiter. Darf er eigentlich nicht, ist aber für ihn nachvollziehbar, vor allen Dingen bei einer kleinen Firma. Also es gibt immer diese Dinge, dass Menschen trotzdem ungleich behandelt werden. Und vor allem, wenn auch der Gesetzgeber selbst die Beziehung in der Ehe teilweise mit dem Strafgesetzbuch regelt, wofür es natürlich auch gute Gründe gibt. Und doch am Ende kann kein Gesetzgeber das irgendwie verhindern, dass ein Mensch, meistens sind es Frauen, sagt, dieser Mann ist ein brutaler Diktator, aber ich bleibe bei ihm, ich will nicht allein sein oder ich kann ohne ihn nicht leben. Mir sagte neulich eine Frau bei einer Beerdigung, habe ich das neulich schon mal zitiert hier in dieser Runde, vorige Woche, meine Eltern, die konnten nicht miteinander und die konnten untereinander auch nicht. Und das, so ist es oft. Und was will der Gesetzgeber daran ändern? Das sind Dinge, die Konflikte, die in uns Menschen liegen. Man kann Beratung machen, aber haben viele Psychologen auch schon gesagt, die ganze Beratung, die bringt am Ende doch nichts, weil es, manchmal werden die Konflikte nur noch verschärft dadurch. Das heißt nicht, dass Beratung nicht passieren soll, aber es ist auch nicht immer die Lösung und das Heilmittel, weil auch dort Menschen oder Beziehungen an ihre Grenzen kommen können. Und so könnte ich die ganzen Folgen durchnehmen. Ich hatte die auf meinem Konzept, vielleicht ganz gut, dass es weg ist, alles nochmal aufgelistet. Und denken wir an die heutige Wahl. Da wissen manche ganz genau, wen man wählen muss, damit alles gut wird auf der Welt und wen man auf keinen Fall wählen sollte, damit nicht alles schlimm wird. Aber auch das politische Leben ist, oder das Feld der Politik ist derart komplex und vielseitig. Und jeder hat einen gewissen Blickwinkel und sieht Dinge und sagt, das muss verändert werden. Und der andere guckt von der anderen Seite und denkt, es muss genau das andere verändert werden. Und am Ende ist jede Entscheidung in der Politik, auch in der Wahl, eine Abwägung zwischen Dingen, wo ich sage, das ist mir sehr wichtig, und das andere, das finde ich ganz schlecht, aber das muss ich in Kauf nehmen, wenn ich diese Partei wähle. Und andersrum eben genauso. Und anders werden wir es nicht bekommen. Wenn jemand begeisterter Fan von einer bestimmten Partei ist und findet alles gut, was die machen, dann hat er wahrscheinlich das selbstständige Denken aufgegeben. Und das macht die Sachen so kompliziert. Dann gehört dazu, zu überlegen, wenn ich diese Partei wähle, mit der ich voll übereinstimme, dann geht meine Stimme in Müll, weil die Partei sowieso nicht durchkommt. Auch das muss man alles erwägen. Und das macht die Sache nicht einfach. Und deswegen werden Sie auch nicht erleben, dass in Niederlichtenau der Pfarrer von der Kanzel Ihnen sagt, welche Partei Sie wählen sollen und welche Sie nicht wählen sollen, sondern das ist, deswegen sagt auch unsere lutherische politische Ethik in der Zwei-Reiche-Lehre, dass die Politik ein weltliches Ding ist. Und da muss man viele Dinge beachten und viele Fakten beachten und viele Folgen abschätzen und kommt zu Ergebnissen, und da kann kein Pfarrer oder ein Christ, weil er die Bibel kennt, sagen, das müsst ihr so machen, sondern es ist genauso wenig, wie man sagen kann, ich kenne die Bibel, deswegen sage ich dem Arzt, was er mir für Mittel verschreiben soll. Oder deswegen sage ich dem Ingenieur, wie er das Flugzeug konstruieren muss. Auf die Idee käme niemand. Und in der Politik ist es ähnlich, wir sollen unseren Willen zum Ausdruck bringen, aber wir wissen, es ist alles viel komplizierter und komplexer, als man das mit wenigen Worten sagen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gott bitten um Weisheit und um die richtige Entscheidung und zwei Dinge bedenken. Die Welt wird nicht gut, egal was wir wählen. Die bleibt kompliziert und hat viele Schwierigkeiten, bis Jesus wiederkommt. Und Gott bleibt der Herr, auch der Geschichte. Und deswegen wollen wir beten und gut entscheiden, aber trotzdem wissen, er hat es am Ende in der Hand und wird uns schließlich zum guten Ziel führen. Und da sind wir jetzt bei dem Letzten, was ich sagen wollte. Dieser Abschluss der Geschichte, Gott postiert seine Cherubim, das sind ja auch nicht direkt Engel, das ist ja nochmal ein anderes Thema, was Cherubim sind. Er postiert die Cherubim und das flammende, kreisende Schwert an der Grenze des Paradieses. Wenn wir einen Film sehen würden, der so aufhört, dann wüssten wir ganz sicher, da kommt noch ein Teil 2. So kann ein Film nicht aufhören, dass zugemacht wird und dann stehen die Engel davor und die Leute gehen irgendwo in die Wüste, um sich eine Existenz zu schaffen. Da muss es doch einen Teil 2 geben, wann wird das wieder aufgemacht und wie geht das dann zu Ende? Und tatsächlich gibt es den in der Offenbarung, jetzt habe ich natürlich die Bibelstelle nicht hier, aber ich kann es ungefähr sagen, am Anfang der Offenbarung, als Johannes an die Gemeinden schreibt, da schreibt er an eine Gemeinde, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Das, was Gott hier verhindern wollte, weswegen er die Cherubim postiert hat, damit die Menschen ja nicht vom Baum des Lebens essen und als Sünder, als gefallene Sünder mit all ihren Konflikten ewig leben, das wollte Gott nämlich verhindern, nicht weil er eifersüchtig ist auf sein ewiges Leben, sondern weil er nicht wollte, dass wir in diesem Zustand als Sünder und gefallene Wesen in dieser gefallenen Welt ewig leben, weil das nicht Strafe ist. Und deswegen hat er das Paradies zugeschlossen, aber dann heißt es in der Offenbarung, wer überwindet, den werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens. Also der wird geöffnet, der wird zugänglich gemacht. In der Offenbarung ist nicht vom Paradies die Rede, oder nur an dieser einen Stelle. Wenn dort die Zukunft Gottes beschrieben wird, dann wird von dem himmlischen Jerusalem geredet. Und da steht, dass die Tore Jerusalems, Cherubim kommen in der Offenbarung auch nicht vor. Aber wahrscheinlich, wenn Engel gemeint sind, geschrieben ist, dann ist das auch gemeint. Dass an den Toren der Stadt Engel sind. Also die Engel sind an den Toren, aber die Tore sind Tag und Nacht geöffnet. Also die Engel sind da, aber man hat Zugang, nicht jeder, sondern nur wer gereinigt ist durch das Blut des Lammes, weil kein nichts Böses Zugang hat zum Paradies oder zum himmlischen Jerusalem. Und dann steht, dass von dem Thron Gottes ein Fluss ausgeht und an dem stehen, wer kennt sich besser aus, 24 Bäume des Lebens. Jedenfalls hat dieser, nicht nur der eine vom Paradies, sondern links und rechts von diesem Fluss stehen die Bäume des Lebens, die tragen das ganz 12-mal im Jahr Früchte. Und das heißt, das reicht für alle und für jeden, um davon zu essen. Mit anderen Worten, das Paradies und das himmlische Jerusalem, was in der Offenbarung offenbar gleichgesetzt wird, steht offen für alle, die gereinigt sind durch das Blut des Lammes und werden das ewige Leben bekommen. Und dort steht, wird es keine Nacht mehr geben. Das ist auch ein Symbol für die Sünde, für das Leid, für den Schmerz, für all das Elend und die Widersprüche dieser Welt, für all diese Folgen der gefallenen Welt des Sündenfalls. Dass es dort alles das nicht mehr geben wird, es wird keine Nacht mehr geben, es steht, die Tore werden tagsüber geöffnet und eine Nacht gibt es nicht. Weil Gott der Herr die Sonne ist und es keine Sonne und keinen Mond gibt, sondern Gott ist das Licht. Das alles ist nicht etwas, wo wir sagen, wie wird das kosmologisch mal sein. Das sind Bilder und Symbole für diese Zukunft Gottes. Und es ist sozusagen das Ende und der Schluss dieser Geschichte vom Sündenfall, dass Gott uns die Tore öffnet und den Baum des Lebens zugänglich macht in einer Welt, in der es das Finstere nicht mehr geben wird. Aber solange wir hier sind, müssen wir mit dem Finsteren leben. Wir arbeiten dagegen, wir stemmen uns dagegen, wir lindern, wir helfen, wir korrigieren. Aber wir wissen, es wird eine gefallene Welt bleiben. Und wir halten die Hoffnung wach auf die Ewigkeit Gottes, auf dieses Paradies, das wir Menschen nicht herstellen können, aber das uns Gott versprochen hat. Selig sind, die Gottes Wort hören und an ihm festhalten.